Wir haben jetzt in wenigen Zeilen zusammengefasst gehört, was alles so an Karfreitag passiert ist. Und das ist nur einer der Höhepunkte in dieser Woche. Wir sehen das Ganze hier kurz zusammengefasst. Palmsonntag, das letzte Abendmahl, der Verrat, die Geißelung, die Kreuzigung und dann die Auferstehung, wo wir Jesus als König feiern werden am Sonntag. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen Artikel gestoßen, der sich mit diesem Thema von Karfreitag und Ostern auf sehr nüchterne Weise auseinandersetzt. Aber ich glaube, das passt ein Stück weit zu uns Deutschen, zu uns als Gemeinde. Es geht in dem Artikel darum, was alles so dafür spricht, dass dieser Bericht oder diese Berichte aus den Evangelien tatsächlich so waren, wie wir sie in der Bibel heute nachlesen können. Geschrieben wurde der Artikel von Professor Peter Zöller-Grehr. Er ist Professor für Software Engineering, Multimedia, Künstliche Intelligenz an der FH Frankfurt. Jetzt fragt ihr euch, warum schreibt der etwas zu dem Thema? Weil er auch engagiert ist beim Professorenforum. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Es ist ein Forum von Professoren, wie der Name sagt, die sich mit Themen in Bezug auf Glaube und Weltanschauung auseinandersetzen und dazu dann auch immer wieder mal gute Sachen veröffentlichen. Und in diesem Artikel, ich möchte ihn gar nicht lange ausführen, aber nur auf eine Tabelle eingehen, die ich da sehr ansprechend fand. In dem Artikel schreibt er davon, welche anderen Überlieferungen wir zu anderen historischen Personen haben, die uns so wichtig sind, auf die wir als Kultur vielleicht auch ein Stück weit aufbauen und die wir alle aus dem Geschichtsunterricht kennen und einfach irgendwie so eins zu eins von den Lehrern übernommen haben. Ihr seht da zum Beispiel Cäsar, Plato, Plinius der Jüngere, aus dem Lateinunterricht vielleicht bekannt. Die anderen kennt man vielleicht nicht so sehr, Aristoteles. Und dann seht ihr, wann das Original ungefähr verfasst wurde. Das weiß man natürlich nicht genau. Aber ungefähr in diesen Zeiten, dann seht ihr in dieser Zeile, welche Zeitspanne zwischen dem Original und der frühesten Abschrift liegt, die wir heute zur Verfügung haben. Und das sehen wir dann zusammengerechnet in der Tabelle. Und es sind fast immer mehr als 1000 Jahre zwischen dem Original und der jüngsten Abschrift, die wir heute haben. Und hier dann noch die Anzahl der Abschriften. So, jeder, der ein fotografisches Gedächtnis hat, ist jetzt im Vorteil. Merkt euch diese Tabelle. Nein, merkt sie euch nicht, aber die Überschriften. Und jetzt schauen wir mal, wie das bei Jesus und den Evangelien aussieht. Nämlich so. Das Neue Testament, geschrieben, das wissen wir vielleicht mehr oder weniger, früheste Abschrift, 125 nach Christus, ist das älteste Fragment, das wir heute haben. Es ist kein ganzer Brief, es ist ein kleines Stück, aber davon sehen wir einige Zeilen des Neuen Testamentes. Also eine Zeitspanne von 25 Jahren. Und davon haben wir nicht nur 200 Abschriften, sondern mehr als 2400. Ich finde, das sind richtig beeindruckende Zahlen. Und wenn man dann zurückdenkt an den Geschichtsunterricht, wo wir von Julius Caesar gehört haben und wie er auf überragende Weise seine Schlachten gewonnen hat, wo das auch manchmal wunderlich klingt, aber das als bare Münze präsentiert bekommen. Haben wir dann diese Zahlen im Hintergrund, können wir sehen, all das, was wir hier bewegen, heute, gestern, Palmsonntag, an Ostern, das steht auf einem sehr soliden historischen Fundament. Und mit dieser Zuversicht im Rücken können wir uns jetzt den Berichten über die Kreuzigung und am Sonntag der Auferstehung zuwenden. Und wenn wir da die Evangelien einmal betrachten, so wie wir es gerade aus dem Markus-Evangelium gehört haben, sehen wir, dass die Autoren nicht einfach nur mal kurz aufgeschrieben haben, was sie gesehen und gehört haben, sondern dass sie sich richtig Mühe gegeben haben, das gut und richtig aufzuschreiben. Das stellen wir zum Beispiel daran fest, dass sie total viele Details aufschreiben. Was ungewöhnlich war für die damalige Zeit. Man hat nicht so genau und detailliert berichtet. Es gab ja auch keine Standards für vernünftige Biografen. Aber hier werden zum Beispiel die Dornenkrone erwähnt. Wir sehen, dass Jesus das Kreuz tragen muss. Aber nicht nur er, sondern wir hören auch sogar den Namen von dem Mann, der ihm helfen musste. Wir hören von den Gesprächen unterm Kreuz und am Kreuz. Wir sehen, was die Soldaten getan haben und was sie nicht getan haben. Es wird also sehr detailliert berichtet. Und die Autoren legen auch darauf Wert, dass die zeitliche Reihenfolge klar wird. Es ist nicht so ein wildes Durcheinander, das passierte, das und ach ja, und das auch noch, sondern es wird ganz genau beschrieben, was zuerst passierte, dann, danach, damit. Es wird alles gut aufgeschrieben und erklärt. Es werden auch immer wieder Zeitangaben gemacht. Mit denen können wir heute in den alten Übersetzungen vielleicht nichts mehr anfangen. Dritte Stunde, sechste Stunde, neunte Stunde. Aber wir sehen, es wurde festgehalten, wann was passiert ist, damit möglichst alles nachvollziehbar ist. Das Interessante ist aber, dass bei all dieser Gründlichkeit der Autoren nicht wirklich erklärt wurde, warum das alles passiert, was da gerade passiert. In den Evangelien wird nicht gedeutet, warum Jesus leidet, warum Jesus am Kreuz sterben muss, warum er dann später aufersteht. Das wird nicht genau erklärt, es wird ansatzweise mal angedeutet. Aber hätten wir die neutestamentlichen Briefe nicht, wäre das alles so ein bisschen nebulös. Warum Jesus gestorben und auferstanden ist und vor allem, welche Bedeutung das für mich heute hat. Zum Glück haben wir aber die Briefe. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum immer wieder die Frage im Raum steht und ihr sie vielleicht auch von Freunden oder Kollegen selbst gestellt bekommen habt. Warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus eigentlich sterben? Die Berichte kennen vielleicht noch einige in unserem Land, aber die Deutung, warum? Warum musste Jesus sterben? Was muss das für ein grausamer Gott sein, der ein Opfer braucht und dann noch seinen eigenen Sohn? Kann man das heute wirklich noch glauben? Wenn Gott die Menschen doch liebt, dann kann er doch einfach so die Sünden vergeben. Er ist doch Gott. Warum geht das nicht? Warum kann er nicht auf dieses Opfer verzichten? Und ich glaube, diese Frage steht im Raum, solange wir nüchtern und abstrakt über diese Frage reden, so wie wir es halt gut tun können. Wenn es dann aber speziell oder spezifisch und konkret wird, dann wird das manchmal schon etwas anders, oder? 2010 wurde der Direktor eines Foltergefängnisses des Pol Pot-Regimes verurteilt. Kambodscha, es gab ein Regime, sehr, sehr grausam. Und einer von diesen Direktoren der Foltergefängnisse hatte sich danach knapp 20 Jahre unter falscher Identität in einem Dorf versteckt gehalten. Nach, wie gesagt, 20 Jahren haben irgendwelche ausländischen Reporter diesen Mann erkannt und enttarnt. Er kam vor Gericht und wurde, wie gesagt, vor 8 Jahren mit 68 für 30 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er verantwortlich war oder mitgewirkt hat an über 14.000 Tötungen. Unvorstellbar, was da in diesem Foltergefängnis passiert ist. Man spricht davon, dass es 6 oder 7 Überlebende gibt, von denen, die in dieses Gefängnis kamen. Unglaublich. Und wenn wir jetzt diesen Mann vor Augen haben, wie sieht es dann mit dem Satz aus, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, kann er doch einfach Sünden vergeben. Würden wir das bei diesem Mann auch zulassen? Würde diese Frage von unserem Kollegen oder unseren Nachbarn bei diesem Mann auch gestellt werden? Da wird das etwas schwieriger. Und warum ich gerade diesen Mann herausgegriffen habe, ist, in der Zwischenzeit in diesem Dorf hat er eine Kirche besucht, hat dem Priester ganz genau zugehört und ist zu ihm gegangen und hat gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte diese Vergebung haben. Ich glaube nicht, dass Gott das kann, aber ich möchte es. Und der Priester hat ihm das alles erklärt und er hat sein Leben Jesus abgegeben und glaubt jetzt und heute daran, dass Jesus ihm vergeben hat, weil es so in der Bibel steht. In einem Leserbrief zu diesem Artikel bei Welt.de hat jemand geschrieben, Gott, vergib den Dummen, denn sie wissen es nicht besser. Die Wahnsinnstaten dieser Menschen sind nie vergeben. Die Wahnsinnstaten dieser Menschen sind nie vergeben. Und wir können nur erahnen, welche Gedankengänge sich bei diesem Autor des Leserbriefes abgespielt haben. Es könnte sowas sein wie, die Vergehen von diesem Mann und von seinen Kollegen sind viel zu groß, als dass sie jemals vergeben werden könnten. Oder vielleicht ganz ähnlich, um nichts in der Welt können die Taten dieses Mannes wieder gut gemacht werden. Weder von ihm noch von irgendjemand anderem. Es geht einfach nicht, dass sowas wieder gut gemacht werden kann. Doch da stellt sich mir die Frage, wenn diese Taten von diesem Direktor nicht wieder gut gemacht werden können, wie sieht es dann mit meinen kleinen Fehlern und Vergehen aus? Können die wieder gut gemacht werden? Kann ich sie wieder gut machen? Und da meldet sich irgendwie unser Gewissen oder irgendwas in uns drin und sagt, hey, das kann man gar nicht vergleichen. Da ist auf der einen Seite der Mann, der für über 14.000 Tötungen verantwortlich ist, das alles dokumentiert hat. Und da bin ich. Ich habe niemanden getötet, niemanden dazu angestiftet, andere zu töten. Wir merken, in uns ist irgendwie ein Maßstab drinnen, der sagt, das, naja, das kann vielleicht noch wieder gut gemacht werden, aber das hier bei dem Mann auf gar keinen Fall. Nie im Leben kann so etwas wieder gut gemacht werden. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Hinterbliebene von den Opfern haben nach der Urteilsverkündung gesagt, wir können mit diesem Urteil nicht leben. Es kann sein, dass dieser Mann irgendwann in Freiheit kommt, auch wenn er erst schon 98 sein wird. Aber wir können nicht damit leben, dass dieser Mann auch nur einen einzigen Tag in Freiheit verbringen darf. Wir haben etwas in uns, das sagt, das geht und das geht nicht mehr. Das ist zu viel. Und wenn wir da zu uns schauen, wird es dann irgendwie ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir haben nichts so Schlimmes getan wie dieser Mann, nach unserer Beurteilung. Aber nichtsdestotrotz haben wir alle doch etwas getan, was uns selbst schadet und was auch anderen Menschen schadet in unserem Umfeld und anderen Menschen, die wir auch ganz dolle lieb haben. Wir haben vielleicht unseren Partner oder unsere Kinder verletzt. Und das begleitet sie für den Rest ihres Lebens. Wir sind sicherlich nicht immer ehrlich, oder? Wir werden wütend und tun oder sagen Dinge, die uns nachher furchtbar leid tun. Und warum kann das vielleicht wieder gut gemacht werden und anderes nicht? So hören wir es in der Gesellschaft. Das funktioniert irgendwie nicht, oder? Und das, was ich gerade aufgezählt habe, ist nur so eine kurze unverfängliche Liste. Sie ist lange nicht vollständig. Wir sind Menschen. Jeder von uns hat irgendeine Leiche im Keller, wie man es so schön sagt. Oder mehrere. Und jeder von uns hat Dinge in seinem Leben getan, die er nur zu gerne wieder rückgängig machen würde, oder? Vermutlich hat jeder zweite von uns jetzt sofort eine Begebenheit, ein Gespräch, eine Tat vor Augen und denkt, genau, das hätte ich gerne aus meinem Leben, aus meiner Biografie gelöscht. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Es bleibt Teil von uns und unserem Leben. Und wenn wir das jetzt auch mal etwas weiter fassen, kennen wahrscheinlich auch viele von uns das Gefühl, dass etwas grundlegend falsch läuft. Bei mir selbst, bei anderen erst recht und in unserer Welt auch. Es läuft etwas grundlegend falsch und wir kriegen es nicht in den Griff und können es auch nicht beseitigen. Und das ist ein Problem. Es ist ein zerstörerisches System, in dem wir leben, könnte man sagen. Und aus diesem System kann keiner von uns ausbrechen. Wir sind hineingeboren und bleiben dort drin, bis wir einmal sterben. Und mit diesem nüchternen Blick sind wir eigentlich bei der Ausgangssituation von uns Menschen angekommen. Dort, wo die Bibel beschreibt, dass es mit uns und Jesus anfangen könnte. Denn es heißt in der Bibel, wenn wir das einmal ganz kurz zusammenfassen wollen, alle Menschen haben gesündigt. Ganz kurz und knapp zusammengefasst. Alle Menschen haben gesündigt. Und hier bestätigen keine Ausnahmen die Regel. Denn es gibt keine. Es gibt niemanden hier in diesem Raum oder sonst wo auf der Erde, der da nicht unter dieses Urteil fallen würde. Vielleicht meinen das einzelne Leute, aber aus biblischen Gesichtspunkten fällt jeder Einzelne hier unter dieses Urteil. Du, ich, die Nachbarn, die rechts und links und vor und hinter dir sitzen, dein Nachbar zu Hause, dein Kollege, dein Ehepartner, jeder Einzelne fällt unter dieses Urteil. Alle haben wir gesündigt. Und das Problem ist, wir tun es jeden Tag aufs Neue. Wir tun es jeden Tag aufs Neue und kommen nicht, wie gesagt, aus diesem System heraus. Oder hat jemand einen Ausweg gefunden, der dazu führt, dass wir nicht mehr sündigen können? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Dieses System können wir nicht durchbrechen. Das ist einfach so. Hat noch keiner geschafft und wird auch kein Mensch schaffen. Aber es braucht jemanden von außerhalb dieses Systems, der eingreift und es repariert. Das kennen wir aus ganz vielen Lebensbereichen. Sei es vielleicht in der Paartherapie, wo sich ein Ehepaar festgefahren hat oder immer wieder im Kreis dreht, dann braucht es jemand von außerhalb, einen Therapeuten, der mal einen Impuls hineingibt, damit es vielleicht wieder auf die richtige Bahn geht. Das ganze System des Coachings basiert darauf. Es geht ja davon aus, dass die Lösung bei der Person liegt, aber man einfach nur die richtige Frage stellen muss, den richtigen Impuls geben muss, damit die Leute wieder aus ihrer Schleife oder aus ihrem Problem herauskommen. Es ist also ein bekannter Ansatz, dass ein Impuls außerhalb des Systems in das System reinkommen muss, damit das System an sich wieder richtig funktioniert. Und ich glaube, wir Menschen, unsere Welt ist genau so ein System, das festgefahren ist, das sich im Kreis dreht und nicht selber herauskommt. Wir können uns anstrengen, wir können Schritte in die richtige Richtung gehen, aber dieses System werden wir nicht verändern können. Wir können es nicht durchbrechen. Ich hatte überlegt, das Beispiel FIFA zu nehmen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, auch wenn es sicherlich stimmen würde in vielerlei Hinsicht. Und dieses System von uns Menschen, das hat jemand durchbrochen, aber kein Mensch. Weil jeder Mensch ist ja in diesem System. Aber genau das feiern wir heute. Genau daran erinnern wir uns heute und an Ostern, dass jemand von außerhalb des Systems, kein Mensch, nämlich Gott selbst, in dieses System hineingekommen ist und das Problem gelöst hat. Einen Impuls in das System hineingegeben hat. Hier sehen wir diesen Impuls, der das System gesund machen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Niemand wird gezwungen. Es ist kein Reset des ganzen Systems, wo alles auf einmal gut und richtig ist, sondern es ist eine Tür in diesem System, die wir nutzen können, um dann in einen ganz neuen Raum, in eine neue Welt hineinzutreten, die das möglich macht, was wir uns wünschen. Nämlich eine Lösung für das größte Problem, in dem wir Menschen stecken. In Neubiblisch hört sich das so an. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Wieder in ein paar Zeilen zusammengefasst, was unser Leben nachhaltig verändern kann. Jesus ist gekommen, um das System zu durchbrechen. Er ist gestorben und hat die Strafe getragen, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Genau das sehen wir in diesem Text. Wir schauen jetzt zusammen ein Video an, das all diese Gedanken sehr anschaulich und treffend, aber vor allem auch persönlich zusammenfasst.
My dad has always been a tinkerer. He likes working with his hands and figuring out how to fix things. For example, growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy, basically sludge. And eventually he would take it to get recycled, but in the meantime, it sat alongside the wall of our garage underneath the eave. And my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did. Except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped. And I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge. And I knew exactly what I should not do. And I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. And then, it wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off. And made a bigger mess. At which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself and all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile. In trying to clean up my mess, I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and helped me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless you're given stronger stuff. And the good news is that when we call out to Jesus for help, he has stronger stuff.
Jede Schuld braucht Wiedergutmachung, egal wie groß, egal wie klein. Und die Bibel sagt, dass kein Mensch seine eigene Schuld wiedergutmachen kann. Es ist unmöglich. Es braucht Gott selbst, der das wiedergutmacht. Und darum kam Jesus auf die Erde und bietet es jetzt jedem an, unsere Schuld wiedergutzumachen, sie reinzuwaschen. Er ist dieses stronger stuff. Er ist das stärkere Zeug, das wir brauchen, um wieder sauber gewaschen zu werden und bereit zu sein für die Beziehung und die Begegnung mit unserem Gott. Wir werden jetzt zwei Lieder zusammen singen und nach diesen zwei Liedern gibt es eine Zeit der Stille, wo wir einfach das, was uns gerade bewegt, aufschreiben können. Dafür habt ihr alle die Zettel und Stifte auf eurem Platz gehabt. Schreibt gleich in der Zeit der Stille nach den zwei Liedern das auf, was euch gerade beschäftigt. Vielleicht ist euch Schuld bewusst geworden, die ihr aufschreiben und Jesus abgeben möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch einfach ein Gebet draufschreiben für euch oder für andere Menschen. Vielleicht möchtet ihr aber auch einfach eure Dankbarkeit und eure Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass Jesus tatsächlich gestorben ist, damit ich nicht sterben muss. Schreibt das auf den Zettel und bringt das zum Kreuz. Hier steht ein kleines Körbchen, wo jeder gleich einfach seinen Dreck oder seine Anliegen, das, was ihm gerade auf dem Herzen liegt, abgeben kann bei Jesus. Also wir singen die zwei Lieder, dann eine Zeit der Stille und die wird dann durchbrochen durch den ersten, der einfach nach vorne kommt und seinen Zettel hier bei Jesus ablädt. Amen.